Willkommen zum EOE-Podcast von der Patientenvereinigung Schweizerische Vereinigung Eosinophile Ösophagitis. Mein Name ist Patrick Molnar. Unsere Podcast-Serie bietet Ihnen einen Einblick in alltägliche Fragestellungen von Betroffenen rund um die EOE. Haben Sie sich auch schon mal gefragt, wie eine von der EOE-betroffenen Person eine Diagnose bekommt? Schließlich konsultiert kaum jemand einen Arzt, nur weil er mal Schluckbeschwerden hat. Wissen Sie noch, wie oft Sie im letzten Jahr Mühe hatten, etwas runterzuschlucken? Also ich wüsste es vermutlich nicht mehr. Der heutige Podcast widmet sich genau dieser Frage, wie es dazu kommt, bis eine von der EOE betroffene Person ihre erste Diagnose bekommt. Die EOE ist vor rund 30 Jahren als eigenständiges Krankheitsbild beschrieben worden. Man könnte meinen, dass mittlerweile eine Diagnose ziemlich einfach vom Hausarzt erstellt wird. Heutzutage bestehen beispielsweise in Spitälern standardisierte Prozesse, die bei einer Hospitalisierung zu einer Diagnose führen können. Früher war das aber nicht so. Zum heutigen Podcast begrüße ich den Alex Weber. Alex ist Vorstandsmitglied der Schweizerischen Vereinigung Eosinophile Ösophagitis. Er wird uns von seinem sehr langen und beschwerlichen Weg zur Diagnose und der damit verbundenen ständigen Ungewissheit berichten. Hallo Alex, schön, dass du heute deine Erfahrungen mit uns, einem interessierten Zuhörer, teilst.
Hallo Patrick, schön, dass ich da sein darf.
Alex, du hast selber eine EOE. Kannst du heute ein normales und ein beschwerdefreies Leben führen?
Ja, das ist richtig. Ich habe EOE schon lange. Ja, heute geht es mir eigentlich gut. Ich kann eigentlich nahezu ein beschwerdefreies Leben führen. Ich therapiere das mit Iovezzo. Das geht soweit ganz gut. Natürlich ist die Angst immer dabei. Und beim Essen bleibt es halt immer noch im Hinterkopf, was könnte passieren. Und die Gefühle sind halt da. Und ich bin immer froh, wenn ich noch etwas trinken dazu habe. Aber auch wenn ich jetzt einmal kein Wasser habe oder so, geht es eigentlich auch.
Das tönt doch schon mal sehr gut. Aber ist das dann immer schon so gewesen? Erzähl doch mal von deinen ersten Erfahrungen mit der EOE.
Ja, gern. Das ist eigentlich schon lange her. Das ist in meiner Kindheit losgegangen. Ich habe früher schon Schluckbeschwerden gehabt und langsam gegessen und also das verzögerte Abrutschen gehabt. Ich bin so aufgewachsen und dass mein Vater eigentlich das Gleiche auch hat. Er hat es aber dort noch nicht gewusst, dass er auch eine EOE hat. Ist es in dem Sinn in der Familie und nein, zu einem gewissen Maß normal gewesen. Und man hat einfach so damit gelebt und halt immer gut getrunken zum Essen und ein bisschen langsamer. Dann ist das in der Jugendzeit immer schlimmer geworden und hat auch immer wieder zu Verklemmungen geführt, was sich meistens wieder selber gelöst haben nach ein paar Sekunden oder nach Erbrechen spätestens. Dann hat man das probiert abzuklären bei verschiedenen Ärzten, aber man hat eigentlich nie etwas gefunden. Man hat es ja damals auch gar noch nicht gekannt. Das war so etwa im 97 gewesen. Da bin ich bei verschiedenen Ärzten gewesen, Untersuchungen, Röntgen, alles Mögliche. Man hat einfach nicht gefunden. Und dann, irgendwann habe ich meine erste Magenspiegelung gehabt. Damals im Bewusstsein, also nicht im schlafenden Zustand, sehr, sehr unangenehm gewesen. Auch dort hat der damalige Gastroenterologe gesagt, er habe ich nicht gefunden, sieht alles normal aus. Dementsprechend hat man wieder nicht mehr gewusst und meine Hausärztin hat gemeint, ich würde simulieren. Oder hat gedacht, sie gegen den psychosomatischen Hintergrund. Und wir haben einfach nicht herausgefunden. Und dann habe ich einen Anruf gekriegt, dass der Gastroenterologe hat ja Gewebsproben entnommen bei der Magenspiegelung. Und der Pathologe hat dann herausgefunden, dass es da im Gewebe relativ viele eosinophile Blutzellen hat. Und aufgrund von dem hat er dann empfohlen, eine Therapie zu machen mit Cortison-Tabletten. Das Cortison, das auf den ganzen Körper wirkt. Und dann hat er gesagt, er kennt das nicht, er hat das so noch nie gesehen. Er kennt es eigentlich nur von den Asthmatikern, aber die haben das in den Atemweg und ich habe es jetzt in der Speiseröhre. Somit haben wir eine komplette Cortison-Kur gemacht. Die ist gesamthaft etwa ein Jahr gegangen. Das hat grundsätzlich auch gewirkt. Die Beschwerden sind ziemlich gut weggegangen, nicht komplett, aber ziemlich gut. Und dann haben wir die Therapie abgesetzt und dann nach ein paar Monaten ist das wieder zurückgekommen, fast wie es vorher war. Und es war klar, so eine Cortisonkur, das kann man nicht die ganze Zeit machen und ewig wiederholen. Und wir haben verschiedene andere Medikamente probiert, aber das hat eigentlich alles nicht so genützt. Und so habe ich halt geglaubt und immer gut getrunken beim Essen und mit durchgeschlagen.
Das klingt ja schon mal alles sehr dramatisch. Auch die Wechselwirkung, dass du ja ein bisschen herausgefunden hast, dass du etwas hast, aber nicht richtig. Und erste Therapie angefangen hast, aber wo gewirkt hast mit den Cortison-Tabletten. Ist es dann nachher eigentlich weg gewesen, oder was ist nach der Absetzung von der Therapie passiert?
Ja, ich habe mich eben lange so durchgeschlagen und es ist einfach nicht besser geworden. Und ja, etwa 10 Jahre später, 2008, hatte ich eine starke Verklemmung gehabt. Die hat sich dann lösen. Und das war bei einem Mittagessen am Donnerstag. Und ich bin dann am Freitag zur Hausärztin und die hat dann auch probiert mit Medikament, hat auch nicht genützt. Dann bin ich am Samstagmorgen auf einen Notfall gegangen. Im Kantonsspital, dort sind sie auch vor Rätsel gewesen, haben auch nicht gewusst, was machen mit mir. Haben mich dann auf ein Zimmer da und an den Tropf gehängt und haben auch einmal abgewartet. Und dann am Samstag oben hat sich dann das spontan gelöst, die Verklemmung.
Also hast mehrere Tage lang hast du eine Verklemmung gehabt, ja. Und mit dem Gefühl müssen leben und es hätte niemand können helfen in dem Augenblick.
Richtig, ja. Weil es halt gerade auf eine Wochenende gefallen ist, ist der Gastroenterolog halt nicht rum gewesen und sie haben gemeint, er müsse dann eine Magenspiegelung machen, das kann er aber erst machen, wenn die Verklemmung wieder gelöst ist. Sonst kommt er ja nicht bis zum Magen runter. Und der ist dann nachher entsetzt gewesen eigentlich, hat er mir erzählt, weil er hat gesagt, er hat eigentlich das Stück Fleisch, das bei mir eingeklemmt war, hat er rausholen können. Aber das haben die Ärzte im Spital halt nicht gewusst und darum nicht aufgeboten. Auf jeden Fall hat sich dann spontan gelöst am Samstag oben. Und ich bin dort geblieben und am Montag hatte ich dann die Magenspiegelung gehabt. Und dort hat dann er das gesehen und hat gesagt, dass es das gibt in seltenen Fällen. Und die einzige Therapiemöglichkeit, die es da gegeben hat, war einfach zu buschieren. Also, dass man die Speiseröhre mechanisch aufweitet bei einer kurzen OP, ist nicht ganz angenehm. Die Speiseröhre reißt auch ein. Man hat ein bisschen Schmerzen nachher, aber es hält dann doch ein paar Monate an. Und die Buschierung, die habe ich dann halt einfach immer wiederholt, alle paar Monate, so 2-3 Mal im Jahr.
Das klingt nach den Cortison-Tabletten ja immer noch sehr, sehr dramatisch. Hat sich dann nach dem Spitalaufenthalt etwas geändert in deinem Leben? Also jetzt bist du mehrmals im Jahr buschieren gegangen. Ist es mit dem dann weg gewesen oder hast du dich einfach damit abgefunden?
Das war dort die Lösung, die man mir geboten hat und die ich gemacht habe. Und mit dem ist es dann eigentlich auch wieder besser gegangen. Es hat einfach immer noch ein paar Monate gehabt, dann musste ich die Buschierung wiederholen. Und das haben wir etwa 2 Jahre lang gemacht, das Spiel. Und dann hat er mir gesagt, er habe hier einen Tipp, er habe einen Namen, einen bekannten Arzt in Olten, Professor Dr. Alex Straumann. Er habe sich spezialisiert, genau auf das, auf die Krankheit, die ich habe. Ich soll doch irgendwie versuchen, in Kontakt zu kommen mit ihm.
Also auf der Suche nach mehr Informationen bist du auf der Suche gewesen, dann nach dem Spezialisten, Herr Professor Dr. Straumann. Wie habt ihr euch denn kennengelernt?
Ja, das war ganz lustig gewesen. Also ich habe natürlich gesucht und mit Google im Internet gesucht und so, aber damals war das ja noch nicht bekannt gewesen. Da hat man die Diagnose so noch nicht gefunden. Ein Haufen anderes, was man alles schon abgeklärt hat, was es nicht ist. Und dann habe ich natürlich nach dem Professor Alex Straumann gegoogelt und ihn dann auch gefunden. Und gesehen, dass er gerade kurz darauf in Bern im Inselspital einen Vortrag gehalten über genau die Krankheit, die ich habe. Und dann habe ich gedacht, das ist eine Gelegenheit, da fahre ich natürlich an und besuche seinen Vortrag. Was ich dort nicht gewusst oder nicht realisiert habe, ist, dass das ein Fachvortrag ist für Medizinpersonal. Und es waren hauptsächlich Medizinstudenten, die den Vortrag besucht haben. Und so habe ich eigentlich den Alex kennengelernt, meinen Namensvetter.
Und da darf man auch den Zuhörern noch mitgeben, dass du selber nicht vom Fach bist. Also du arbeitest in einem anderen Bereich, nicht in der Medizin. Ja, ist das eine gute Entscheidung gewesen damals, dass du das Schicksal quasi selber in die Hand nimmst und jetzt einfach mal den Traummann aufsuchst und an die Vorlesung bist?
Genau, das ist ein super Weg gewesen, weil Alex Traummann hat mich nachher aufgenommen in seine Praxis und mich über viele Jahre praktisch bis heute behandelt. Da bin ich ihm sehr, sehr dankbar, sehr froh drum. Endlich mal ein Arzt, der weiss, um was es da geht und auch mehrere Erfahrungen schon hat in der Behandlung von dieser Krankheit. Wir haben da selber miteinander auch viel experimentiert, viel ausprobiert mit verschiedensten Medikamenten. Dann hat es verschiedenste Medikamentenstudien gegeben dazu, wo ich überall mitgemacht habe, bis es am Schluss so weit gekommen ist zum Medikament Diabetes, das ja jetzt heute auf dem Markt ist.
Alex, deine Geschichte, die tönt ja sehr dramatisch, fast wie eine Achterbahnfahrt. Also es freut mich sehr, dass du heute ein beschwerdefreies Leben führen kannst, dass du auch einen Facharzt gefunden hast, der das Vertrauen aufgebaut hast und dich richtig behandelt. Wenn du jetzt den Zuhörern noch etwas mitgeben könntest auf den Weg, vielleicht auch eben, wie sie die erste Diagnose von der DOE überkommen oder wie sie damit umgehen, was würdest du ihnen raten?
Für mich war es wichtig, dass ich einen Arzt finde, der mich vertraut, wo mir das Gefühl gibt, dass ich da nicht allein bin, der sich auskennt, wo ich mit ihm zusammen einen Therapieweg finden kann.
Danke vielmals, Alex, für deine Ausführungen. Also eben, meine lieben Zuhörer, wie Sie das gehört haben, wenn Sie das beklemmende Gefühl haben, lassen Sie das von einem Arzt untersuchen. Wenn Sie eine diagnostizierte EOE haben, dann kann man das auch behandeln. Und es gibt viele Fachspezialisten, die Sie dabei unterstützen können. Ich möchte mich an dieser Stelle noch auf die Möglichkeit hinweisen, dass Sie unsere Patientenvereinigung, Schweizerische Vereinigung, Eosinophile Ösophagitis als Mitglied, Gönner oder Sponsor unterstützen können. Mit Ihrer Mitgliedschaft kommen Sie mehrmals im Jahr ein Newsletter rüber. Sie haben auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen, über unsere E-Mail-Adresse und Anliegen in unserem Netzwerk platzieren. Weiterhin ermöglicht Ihre Unterstützung, unsere Informationskanäle weiterhin betreiben und Informationen rund um die EOE an einem breiteren Publikum anzubieten. Der heutige Podcast ist mit der Unterstützung von der Dr. Falk Pharma AG realisiert worden. Ich möchte mich im Namen von der Schweizerischen Vereinigung Eosinophile Ösophagitis ganz herzlich für die Unterstützung von der Dr. Falk Pharma AG bedanken. Die vom Alex beschriebene Ungewissheit betrifft nicht nur Patienten. Haben Sie sich schon mal gefragt, mit welchen Fragen sich Eltern von betroffenen Kindern umschlagen? Lassen Sie doch in unserem nächsten Podcast rein, um mehr darüber erfahren.